Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Hi Madeleine, ich freue mich sehr, dass du da bist heute im Podcast. Du bist ja live quasi zugeschaltet aus Portugal heute.
Mhm, live.
Darüber.
Live. jetzt gerade ist es live.
Wenn man es hört, nicht. Ich freue mich sehr, genau, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor. Madeleine Alizadeh, du bist bekannt als Daria Daria. Du bist mittlerweile Unternehmerin, aber hast eigentlich als Modebloggerin angefangen und hast jetzt eines der bekanntesten nachhaltigen Fashion-Labels, wobei wir dann, glaube ich, über das Wort nachhaltig auch sprechen werden, weil du gestern, oder wenn man das dann hört, vor ein paar Wochen einen Post sogar dazu gemacht hast, ob nachhaltig denn noch so das richtige Wort ist. Und du bist eine der Stimmen, die zeigen, dass Reichweite und Haltung kein Widerspruch sind, zumindest aus meiner Sicht. Und deswegen sprechen wir darüber, wie man sich ein Unternehmen aufbaut, das auf Werten basiert und wie sich das auch mit Wirtschaftlichkeit vereinbaren lässt. Fangen wir mit so einer soften Frage an, die nicht so unternehmerisch ist. Ich hatte auch die Christiana im Podcast, Crystal Clear, und die ist ja so wie du ein großer Reality-TV-Fan. Und was ist dein Guilty Pleasure im Reality-TV? Was bingst du?
Es ist kein Guilty Pleasure, es ist einfach ein ganz normales Pleasure. Also gut, ich finde, ja? Es gibt keine Guilty Pleasures, weil wenn was gut tut, dann tut's gut. Die Frage wäre eher, was ich nicht schaue. Also ich schaue wirklich so gut wie jedes Format.
Was geht gar nicht?
Boah, was geht gar nicht? Na, was ich gar nicht mag, ist, wenn Leute sagen, ja, das ist ein Trash-Format und dann ist es aber eigentlich mehr wie eine Doku. Also letztens hat irgendwie eine zu mir gesagt, ja, sie schaut gerade, ihr liebstes Trash-Format ist so ein Format, wo Leute auf einer Insel ausgesetzt werden und da müssen sie überleben. Und dann sage ich, ja, das ist aber eher educational für mich. Das ist jetzt kein
Reality-Format.
Kein Trash-Format. Nein, ich schaue alles. Ich schaue Love is Blind, ich schaue jetzt dieses neue Age of Attraction. Alles, was es gibt. Ich meine, ich habe mein RTL Plus-Abo nach dem Dschungelfinale gekündigt. Also aktuell schaue ich auch keine RTL Plus-Formate, also kein Temptation Island, kein Eye of the One und so. Aber ich schaue Promis unter Palmen auf Join, Couple Challenge, Kardashians.
Das heißt, wenn man sich darüber alles austauschen will, bist du die richtige Person zu allen Formaten.
100%. Ich würde das als meine Kernkompetenz beschreiben.
Du bist eigentlich Reality-TV-Expertin und Unternehmerin.
Genau,
ja.
Genau.
Okay.
Auf Expertin lege ich sehr viel Wert. Ja.
Dann reden wir heute trotzdem über dein zweites Standbein Unternehmertum und machen das Reality-TV in einem anderen Format. Du hast ja quasi als klassische Mode-Influencerin, Content-Creatorin begonnen. Wie ist das damals entstanden? Was war dein Antrieb?
Es war eigentlich wirklich so rein intuitiv. Ich war auf Reisen, ich habe schon so einen kleinen Reiseblog gehabt für meine Familie und dann habe ich mir gedacht, ich poste da so Fotos rein und irgendwie update meine Familie über meine Reisen und dann habe ich halt selber Blogs gelesen und fand halt irgendwie Chiara Ferragni und diese ganzen Bloggerinnen der Stunde null voll cool und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, eigentlich würde ich selber gern so einen Blog starten und dann habe ich einfach so einen Blog gestartet. Also es war überhaupt kein großes Motiv dahinter, ich hatte einfach Lust drauf. So.
Und wahrscheinlich auch nicht die Erwartungshaltung, dass daraus irgendwann was Größeres wird oder ein Business. Also die Vicky war letztens im Podcast und die hat auch gesagt, als sie das begonnen hat, gab es ja de facto den Job Content Creatorin nicht. Das war ja wirklich einfach es macht einem Spaß oder hattest du schon irgendwie den Gedanken, das könnte ich irgendwann einmal auch beruflich, nebenberuflich, hauptberuflich machen?
Also es gab den Job ja schon, würde ich sagen. Also es gab ja schon 2010, haben ja schon viele eben The Blonde Salad, Chiara Ferragni, also die haben ja schon Geld.
Oder zumindest in Österreich noch nicht in der Form.
In Österreich, ja, genau. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass das mal mein Job wird oder dass ich dafür mal bekannt werde. Oder also ich bin da wirklich reingerutscht. Ich hätte mir nie ausgemalt, dass ich mal eine Person bin, die Leute auf der Straße ansprechen und erkennen so.
Kannst du dich an die erste bezahlte Kooperationsanfrage erinnern? Weißt du das noch?
Ich kann mich noch sehr gut an die erste, also ich weiß nicht, ob es die allererste war, aber ich kann mich so erinnern, eine der allerersten, da habe ich so Notizbücher zugeschickt bekommen. Kannst du dich erinnern, es gibt so in der österreichischen Papierhandlung, gibt so diese, ich habe die Marke vergessen.
Leuchtturm, oder ist es?
Nein, so die so ganz kitschig sind. Also mit so, aus heutiger Sicht nicht so schön.
Nicht so Instagrammable.
Also so, nein, nicht diese Leuchtturm- oder Moleskine, sondern so, die haben so einen Magnetverschluss und haben immer so ganz viele verschiedene Muster drauf und sind so, ich muss mal nachschauen. Das war einer der ersten, die mir halt was kostenfrei zugeschickt haben und dann habe ich halt Fotos davon gemacht und es hochgeladen. Oder ich glaube, Catrice hat mir auch ganz, ganz früher mal was geschickt. So.
Die gibt schon so lange, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, doch, gab es schon. Ja, und da kann ich mich erinnern, ich habe von Zalando damals ein Angebot für eine Linkplatzierung bekommen für 70 Euro. Das war, glaube ich, einer meiner ersten Jobs, wo Geld geflossen ist.
Am Blog war das damals noch wahrscheinlich, weil Link ja, ging, genau. ging ja nur am Blog.
Ja.
Und wenn du jetzt so zurückschaust, es hat sich ja viel verändert. Das hast du gerade Zalando angesprochen, Catrice angesprochen. Zalando ist ja, glaube ich, aus heutiger Sicht kein Unternehmen, mit dem du unmittelbar arbeiten würdest oder vielleicht nur mit bestimmten Marken. Aber es hat sich ja grundsätzlich viel getan, so in deiner, was deine Wertevorstellung und deine Haltung betrifft. Gab es irgendwann einen Moment, wo du dir gesagt hast, eigentlich ist mir das, reicht mir das nicht mehr oder ich möchte irgendwie ein bisschen anders agieren, ich möchte, Werte spielen einfach eine größere Rolle in meinem Content?
Also ich bin in einem upolitisierten Haushalt aufgewachsen. Mein Vater ist Iraner, die haben sich bei einer Demo kennengelernt. Meine Mama war bei einer politischen Partei, zwar nur als Sekretärin, aber ich war auch in den Sommercamps von dieser Partei. Und ich war dann immer auf diesen Kinderfreunde-Lagern. Ich war selbst ab 13, habe ich mich dann damals einer kommunistischen Gruppierung angeschlossen. Das waren halt meine Werte damals. Das heißt, ich war immer upolitisiert, so als Mensch. Ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Der erste Blogpost auf meinem Blog war von einer Demo. Das heißt, ich war immer ein sehr werteorientierter Mensch, immer ein Mensch, der sehr an seinem moralischen Kompass irgendwie ausgerichtet war. Das heißt, es war eigentlich immer Thema, nur ich habe dann halt gebloggt und die ersten Beiträge waren eigentlich auch so überhaupt nicht oberflächlich im Sinne von, da ging es um Konsum. Ich habe viel über Ausstellungen gebloggt, über Demos, über meine Kamera, meine Analoge, so über Hobbys eigentlich. Und dann war aber schon so die Nachfrage, das war halt so die Zeit der Lifestyle-Fashion-Blogger. Und ich habe dann irgendwie auch so das Gefühl gehabt, zu dem muss ich mich so ein bisschen anpassen. Und ich hatte schon immer Spaß an Mode und habe auch gern geshoppt und so, aber ich bin halt so zu H&M und so gegangen. Und dann habe ich halt darüber auch viel gepostet. Und dann hatte ich aber wirklich so einen Bruch, das war 2013, da habe ich eine Doku gesehen, da ging es um Ledergerbereien in Bangladesch und da hat man so gesehen, wie Leder gegerbt wird und wie die Menschen halt da so knietief in dieser Chemiesuppe stehen und wie Kinder irgendwelche Bläschen und Krankheiten und Allergien bekommen. Und bin dann echt zu meinem Kleiderschrank und habe irgendwie so jedes Label umgedreht und war so, okay, also das passt ja gar nicht zu dem, was ich so gut finde und zu meinen Werten. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema Fleischkonsum auseinanderzusetzen. So, das war so auch die Zeit, wo halt einfach Bio angefangen hat zu boomen und so und die ersten großen Bücher rausgekommen ist, so Tiere essen zum Beispiel von Jonathan Safran Foer, so das war, ja, so diese Zeit. Und dann war ich so, okay, Moment, da ist irgendwas nicht auf Schiene. Also da passen diese zwei Puzzlestücke passen irgendwie gar nicht zusammen und habe dann so angefangen, glaube ich, so meinen Content sehr stark an meinen Werten auszurichten.
Kannst du dich erinnern, von welcher Followerzahl wir da sprechen auf Instagram? Weißt du das noch?
Puh, keine Ahnung.
Wahrscheinlich einige weniger als heute. Das heißt, es war schon eine bewusste Entscheidung, aber die Transition hat ein bisschen gedauert dann wahrscheinlich, oder? Von quasi, oder hast du einen Post gemacht und hast ganz klar kommuniziert, ich habe jetzt zum Beispiel diese Doku geschaut und that's the new me, unter Anführungszeichen.
Ja, also ich bin da urradikal in meinen Entscheidungen und meine Werte sind da sehr laut immer. Und das war wirklich so, ich habe diesen Post, also ich habe das war für mich so ein Aha-Moment irgendwie, so ein Wendepunkt im Leben. Und ich habe mich dann hingesetzt und gesagt, so, ich mache das, also ich kann keine Fast Fashion mehr bewerben, das geht einfach nicht. Ich bringe das nicht mit meinem Gewissen zusammen und ich kann nicht was bewerben, wo Menschen und Umwelt und Tiere so drunter leiden. So. Und ich habe dann auch geschrieben, so, ich weiß jetzt nicht, weil ich war dann damals schon gut etabliert. Also ich habe 2010 zum Bloggen begonnen, 2013 war ich eigentlich schon gut etabliert, hatte eine gute Leserschaft, war dann wirklich so, okay, ich werde mir jetzt einen anderen Job suchen. Ich war auch ausgebildete Fotografin. Ich habe in den ersten Jahren vom Blog auch nebenbei so Hochzeiten noch fotografiert, Werbeevents fotografiert so und war dann so, ja, okay, ich werde mich jetzt irgendwie neu ausrichten müssen, weil ich werde eben mit den ganzen Partnern nicht mehr zusammenarbeiten, mit denen ich zusammenarbeite. Ich war gerade so am Abheben irgendwie und wusste und dachte mir so, okay, das wird jetzt wieder abfallen, so. Das dachte ich damals und das war es mir auch wert. Also ich habe mir wirklich gedacht, so okay, für kein Geld der Welt würde ich das jetzt so weitermachen. Ja, und dann ist es ganz anders gekommen.
Das stimmt. Aber ich finde, man muss dazu sagen, 2013 war ja auch eine Zeit, wo Influencer-Marketing noch anders funktioniert hat und wo einfach es A, nicht so viele Marken oder Unternehmen gab, die nachhaltig agiert haben. Das heißt, ich glaube, heute wäre das auch viel einfacher, wahrscheinlich diese Transition zu schaffen, als damals, wo es einfach klassischer Fashion-Beauty-Lifestyle, einem Lippenstift, jetzt sage ich mal ganz plakativ, in die Kamera halten war. Und wie hat deine Community darauf reagiert?
Also jein, ich glaube, dass es vielleicht schon einfacher war, weil es halt nicht so viele andere Leute gab. Ich war halt die Erste im deutschsprachigen Raum, die später hat man das dann Sinfluencerin genannt, aber es gab einfach niemanden in meiner Größe, der quasi sein Schaffen als Creator an ethisch-moralischen Werten irgendwie ausgerichtet hat. Es gab zwar nicht viele, also ich bin dann halt zu Grüne Erde und zu Hess Natur gegangen und ich habe halt teilweise Outfits dann gehabt und ich sah aus wie so eine Pensionistin. aber ich habe es halt versucht, cool zu machen. Ich habe mir gedacht, so das, was es halt gibt, Amt Angels hat damals auch sauhässliche T-Shirts mit irgendwelchen Eulenprints gemacht, so. Also es war wirklich nicht cool. Aber ich habe es mir dann so zum Auftrag gemacht, so okay, ich suche jetzt die Teile, die cool sind. Und ich glaube, was ich sehr gut kann, ist kuratieren. Ich kann sehr gut Dinge finden. Und habe mir gedacht, ich kuratiere jetzt einfach eine Auswahl von dem, was es gibt, so. Und das war halt bevor überhaupt, das war 3 Jahre bevor die ersten Schulstreiks losgegangen sind, bevor Fridays for Future Thing war, so. Und ich glaube, das war am Ende eigentlich mein Vorteil, unter Anführungsstrichen, ohne dass ich das dachte, dass es das ist. Ich glaube, heute ist es schwieriger, weil es einfach schon so viel gibt und weil es einfach kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Und ich habe damals, ohne es bewusst, ja, zu wissen oder so wahrzunehmen, dieses Alleinstellungsmerkmal dann plötzlich gehabt.
Das heißt, eigentlich war quasi die Erwartungshaltung im ersten Moment, okay, ich werde keine neuen Kooperationen haben, ich muss wieder in meinen alten Job zurück oder mich anders aufstellen. Und eigentlich war es rückblickend gesehen das Beste, was du tun konntest, weil dadurch eigentlich du mitunter heute bist, wo du bist.
Total. Also ich habe mir damit, glaube ich, eine richtig, richtig starke, große, loyale Community aufgebaut, die, ja, wo man sich halt auf derselben Werteebene so trifft.
Und wie hat die Community reagiert? Weil die waren ja quasi H&M gewohnt und dann kamst du mit diesem Post und hast gesagt, Leute, das wird es bei mir nicht mehr geben. Mhm. Hattest du das Gefühl, das Feedback war eher so, okay, dann bin ich auch raus, weil das will ich nicht, oder war es eher so ein, oh, okay, darüber habe ich mir vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht, super spannend, ich bin eigentlich interessiert an diesem Wandel, weil ich bin vielleicht auch daran interessiert, unter Anführungszeichen die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Also am Anfang war es wirklich, kann ich mich erinnern, ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber soweit ich mich erinnern kann, war es wirklich urpositiv. Also es haben, alle waren eigentlich eher so intrigued und interessiert und waren so, ja, cool. Also das war eigentlich ein sehr positives Feedback. So das Negative kam dann erst so in den Jahren, wo ich dann meiner Arbeit mit diesem neuen Credo quasi nachgegangen bin, weil sich dann viele auch auf den Schlips getreten gefühlt haben und viele, ja, sich missioniert gefühlt haben durch meine Arbeit. Aber das kam erst später.
Stichwort Süßkartoffelgate. für alle, die den nicht kennen, du hast eine Süßkartoffel im Ofen gemacht und wurdest quasi zerrissen, warum du nicht mehr machst, oder? Warum du quasi so viel Energie für eine Süßkartoffel verwendest. Und das, glaube ich, ist auch so ein Phänomen, die Leute, die eh schon viel machen, auf die haut man dann noch mehr hin. Und wenn ich quasi jeden Tag zu Mäcki gehe, nur Fast Fashion kaufe, ist einfach, werde ich viel weniger kritisiert, als wenn ich einfach sage, okay, ich versuche mein Bestes zu machen, so gefühlt.
Ja, und es ist absurd, weil es ist, entweder geht's in die eine Richtung oder in die andere. Also, wenn ich mir denke, ich habe zu diesem Zeitpunkt so streng gelebt. Also, ich kann es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie asketisch ich damals gelebt habe.
Mit dem Rad nach England, oder?
Mit dem Rad nach England nicht, aber mit dem Nachtzug. Genau, also ich bin alle Geschäftsreisen mit dem Nachtzug gereist. Ich hatte mein Klapprad dabei, ich hatte meine Barfußschuhe an. Ich habe meine Haare mit Roggenmehl gewaschen. Ich habe meine Haare kompostiert. Ich habe meine Haare gespendet. Also, ich hätte wirklich nicht noch mehr tun können. Vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht irgendwie einen ganz normalen Alltag hatte, sondern extrem viele berufliche Reisen, einen extrem herausfordernden Job. Ich habe jetzt nicht irgendwo am Land auf einer Farm selbstversorgerisch gelebt, so, sondern musste jeden Tag mein Gesicht in die Kamera halten, Content erstellen. Also ein sehr bewegtes Leben einfach. Da war es auch nicht genug so. Und heute ist es erst recht nicht genug. Also jetzt wird mir quasi die Doppelmoral vorgeworfen, weil ich alles ein bisschen gelockert habe und mir erlaubt habe, ein bisschen zu atmen und zu sagen, okay, wenn ich sehr, sehr lang meine Werte verfolgen muss, dann muss ich eine Lösung finden, die realistisch und langfristig und nachhaltig verfolgbar ist, so. Und das ist halt das Interessante, dass es, egal wie ich es gemacht habe, die Kritik immer irgendwo dieselbe war, nur in different colors sozusagen.
Und wie bist du damit umgegangen? Ich meine, ich kenne einige Kommentare, ich glaube, ich kenne ganz viele nicht und vor allem Privatnachrichten nicht, aber da ist ja schon nicht nur eine konstruktive Kritik gekommen, sondern ja auch wirklich viel Hate. Wie bist du damit umgegangen? Hast du es gelöscht? Hattest du jemanden, der das für dich löscht, um das quasi gar nicht erst zu dir zu lassen? Oder gab es irgendeine Grenze, die du eingezogen hast, um nicht komplett auszubrennen?
Nein, also das meiste kommt wirklich direkt an mich ran, also immer noch, weil es ja natürlich auch mein Job ist, mit meiner Community in Touch zu bleiben. Und ich glaube, das ist meine große Stärke, ist, dass ich halt sehr nah an meiner Community dran bin. Ich habe eine Mitarbeiterin, die die DMs mit mir macht. Aber ich würde sagen, die Hälfte davon schaue immer noch ich an und beantworte auch und versuche mit meiner Community eigentlich einfach auch in Touch zu bleiben, weil das ist ja auch die Basis meines Erfolges. Und ich glaube, es braucht eine gesunde Abgrenzung, aber es braucht auch immer noch einen Draht zur Community, weil meiner Community habe ich auch meine den ganzen Erfolg zu verdanken. Und ich glaube, das ist wichtig, das nicht zu verlieren. Das an erster Stelle und an zweiter Stelle, es kommt irgendwo an mich ran, weil irgendwie versuchen die auch immer, dass es zu dir kommt. Wenn sie ganz gemein sein wollen, schicken sie dir ein E-Mail, weil sie wissen, du liest das. Oder sie schreiben dir über Jahre hinweg immer wieder Kommentare als DMs oder machen sich immer wieder neue Accounts, wenn du sie blockierst oder schreiben sie in irgendwelchen Foren. Also es ist einfach ein Job, in dem man ungefiltert sehr, sehr viel mitbekommt. Schönes wie Gutes, so. Und ich glaube, ich habe gestern, das ist ganz interessant, ich habe die Shirin David Barbara Doku gestern gesehen und da spricht sie halt auch drüber, wie amplitudenstark das einfach ist, also wie viel Wertschätzung man kriegt, aber auch wie viel Hass man kriegt. Und ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut, dass einfach, ja, das sind so die zwei Seiten der Medaille in diesem Job.
Die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen quasi.
Genau.
Und wann kam, oder gab es einen Moment, wo du gedacht hast, also ist Daria D. dann aus einer Notwendigkeit erstanden, weil du gesagt hast, eigentlich gibt es zu wenig coole Fashion-Labels. Du hast gesagt, es gab schon ein paar, aber die haben alle ausgeschaut, nicht so schön ausgeschaut. War das dann eher so ein, hey, ich möchte es besser machen, oder woher kam diese Idee?
Also Daria D. ist eigentlich lustigerweise aus einer Kooperation ursprünglich entstanden. Also ich hatte diesen Traum so im Hinterkopf vielleicht schon so ein bisschen, aber hätte nie gewusst, wo ich anfangen soll. Und dann hatte ich eine Kooperation mit dem Deutschen Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit und da konnte man so ein T-Shirt designen im Rahmen dieser Kooperation und das habe ich damals gemacht und dann haben alle gefragt so, hey, wo hast du dieses T-Shirt? Ich würde das voll gern kaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich halt so Merch und dann habe ich so Rohlinge eingekauft, also biofaire Rohlinge, habe die einfach mit Siebdruck bedrucken lassen und verkauft so und so entstand Daria D. Und dann 2 Jahre später, wie ich so das erste Budget dann auch hatte oder halt finanzielle Mittel von diesem Verkauf von diesen Rohlingen, habe ich mir gedacht, ja, okay, mir ist das ein bisschen zu sehr ein heißes Eisen, weil ich kaufe das ein. Erstens, die Zusammensetzung passt für mich nicht 100% und das wird immer noch in Bangladesch hergestellt. Es gab dann auch die ersten negativen Stimmen zu diesem Supplier, bei dem ich eingekauft habe, weil ich so, okay, nein, ich möchte unabhängig sein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich angefangen, 2019 die ersten eigenen Produkte auf den Markt zu bringen, also die ersten eigenentwickelten Designs in Portugal produziert. Und da hat es dann eigentlich richtig Fahrt aufgenommen. 2020 haben wir dann GmbH gegründet und genau, von da ging es dann immer weiter und heute sind wir 10 Personen.
The rest is history.
The rest is history.
Rückblickend gesehen, was war schwieriger, dir die Reichweite aufzubauen, von der Daria D. vielleicht auch profitiert hat, oder für ein Unternehmen Verantwortung zu übernehmen?
Definitiv Zweiteres. Also ich habe noch nie sowas Schwieriges gemacht und sowas, was mir so viel Kopfschmerzen bereitet und was so herausfordernd ist. Also es macht so viel Spaß, aber ein Produkt zu entwickeln, am Produkt zu arbeiten, sehr hohe Ansprüche dran zu haben, eine sehr fordernde oder anspruchsvolle Kundin zu haben, einen herausfordernden Markt zu haben, eine unsichere wirtschaftliche Situation zu haben, ein Team zu leiten, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, das ist wirklich einfach ganz anders für mich gewesen, als diese Community aufzubauen, weil im Prinzip da hängt ja gar nicht so viel dran. Also klar, wenn ich am Morgen keine Community mehr habe, ist es schlecht für mich, aber für sonst niemanden. Und wenn aber morgen was mit der Idee ist, dann hängen einfach sehr, sehr viele Menschen dran.
Und auch mehr Geld am Ende des Tages.
Das auch, ja.
Und du hast jetzt gerade gesagt, ohne die Community, da hast du den Erfolg zu verdanken. Das heißt, Daria D. hat schon auch profitiert wahrscheinlich von dieser Community. Aber hast du das Gefühl, es war vielleicht auch manchmal gar nicht so ein Vorteil, eine Community zu haben, die dich vielleicht so genau kennt, die deinen Wertekompass so genau kennt, die vielleicht auch einfach kritischer mit dir ist als mit einem neuen Label?
Ja, ich bin immer vorsichtig, das so als Entweder-Oder einzuordnen, weil ich glaube, wie es hat halt immer eine, es ist immer eine Ambivalenz dabei. Also ich glaube, es ist einfach ein krasser Vorteil und ein krasses Privileg, eine Community zu haben, die einem so vertraut und einem so einen Vertrauensvorschuss gibt. Und auf der anderen Seite natürlich auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass es auch ein extremer Druck auf einem lastet und ein extrem großes Soll zu erfüllen ist und ja, quasi einfach viel zu leisten ist. Aber ohne das eine halt nicht das andere. Deswegen, wir haben eine urstrenge Kundin, wir haben urviel Erwartung, es lastet sau viel Druck auf mir und vor allem hauptsächlich auf mir. Also das versuche ich halt immer meinem Team auch klar zu machen, so wenn halt jemand dafür gerade steht, dann bin es halt ich am Ende so. Für die meisten ist es halt einfach nur ein Job so. Also es hört sich jetzt so an, als wär das meinem Team egal. Es ist nicht egal, aber sozusagen es ist einfach ein Unterschied, wenn was schief geht. Was die Konsequenzen, die ich persönlich davon trage, sind einfach andere mit der Öffentlichkeit, die dranhängt.
Sie können einfacher gehen im Notfall.
Genau, und sie haben halt nicht dann mit Drohungen, mit Medien, mit allen möglichen damit zu kämpfen. Deswegen ja, es ist, glaube ich, beides der Fall. So.
Du hast gestern einen Post gemacht, oder wenn der Podcast rauskommt, dann schon vor ein paar Wochen, wo du gesagt hast, dass du dir mit dem Wort nachhaltig ein bisschen schwieriger tust, als du es früher getan hast, weil jedes neue Modelabel noch immer nicht so nachhaltig ist wie die Kleidung, die es schon gibt. Nichtsdestotrotz ist ja trotzdem Wirtschaftlichkeit einfach immer ein Thema. Es geht natürlich trotzdem darum, Geld zu machen am Ende des Tages. Wo hast du auf Wachstum verzichtet, um quasi diesen Wertekompass noch einzuhalten, weil ich nehme an, das musstest du manchmal machen, auch weil du ja selbst finanziert bist, soweit ich weiß. Und dann geht ja Wachstum nicht immer so, als wenn da jetzt Investoren von außen kommen und sagen, hier sind Summe X, do with that what you will.
Also wir haben halt bewusst, oder ich habe mich bewusst entschieden, komplett eigenfinanziert zu bleiben, also keine Verbindlichkeiten mit weder Banken noch InvestorInnen einzugehen und auch so Growth für uns so zu definieren, also zu sagen, Growth oder Wachstum ist nicht immer nur monetärer Natur, sondern vielleicht auch persönlicher Natur im Sinne eines guten Produktes, wenn ein Produkt besser geworden ist, selbst wenn wir nicht mehr damit verdient haben, das ist Wachstum für uns. Wenn wir ein gutes Team haben, das gut funktioniert, das ist Wachstum für uns. Also dass Wachstum einfach nicht immer finanzieller, monetärer Natur ist. Und auch zu sagen, so, dann ist es halt vielleicht mal genug. Also wir müssen nicht jedes Jahr mehr verdienen. So, wir müssen halt klug wirtschaften. Aber wenn wir halt, ja, wenn wir zum Beispiel dieses Jahr, wir hätten halt gern jemanden neuen eingestellt. Letztes Jahr war aber einfach wirklich Katastrophe so. Das war unser schwierigstes Jahr. Dann können wir halt niemanden neuen einstellen. Und dann holen wir uns auch nicht irgendwie, blasen wir es nicht künstlich auf. Und es ist halt immer eine Gratwanderung zwischen, wir wollen unsere Kundin halt auch nicht verarschen. Und das Problem ist aber, je mehr du deine Kundin verarschst, desto mehr Geld machst du. Das ist leider, funktioniert mit allen Unternehmen so. Je mehr Sales-Aktionen sie machen, je mehr das aus dem Warenkorb vergessen, mit mehr Produkten, die eigentlich Ramsch sind, die aber eine super Marge haben. Ich glaube wirklich, dass es ein natürliches Limit zu diesem finanziellen Wachstum gibt. Und dass wir sehr gut versuchen, diese Balance zu halten zwischen, wir versuchen ein richtig gutes Produkt auf den Markt zu bringen, wir versuchen, dass dieses Produkt so nachhaltig ist, wie es in unserem Rahmen möglich ist, wir versuchen, dass es so fair bepreist ist wie möglich, und das heißt aber vielleicht auch manchmal, dass wir plateauen, also dass wir einfach nicht mehr weiter wachsen so, und das ist auch okay. Also das Einzige, was wir machen müssen, ist halt uns an die Inflation anpassen, unsere Gehälter anpassen, unsere Preise anpassen, dadurch werden halt Dinge automatisch teurer so, aber einfach zu sagen, ja, vielleicht ist es halt mal genug so, und ich glaube, das ist halt so das Problem, ganz viele Menschen und ganz viele Unternehmen kriegen halt den Hals nicht voll, und ich glaube, die Gier ist ein Hund, das ist, glaube ich, so dieses, dass man da nicht größenwahnsinnig wird und sich denkt, ja, und das wäre jetzt geil und davon machen wir jetzt noch mehr und da schicken wir jetzt nochmal eine Back-in-Card oder Forgot-in-Card Notification raus und da machen wir nochmal eine Aktion und nochmal eine Aktion und da tun wir so, als würde die Kundin was sparen und Reverse Psychology, und ich kenne ja die ganzen Tricks, ich weiß ja, wie es funktioniert, das Playbook. Hast du es gehört?
Ja, da wird ihm alle auch gleich sauer. Das klingt für mich aber nach einer gesunden Einstellung zu sein Ego auch auf die Seite schieben, weil ich glaube, Jeans, korrigiere mich, waren eine Zeit lang nicht möglich, ihr bringt jetzt eure erste Jeans raus, aber so wie ich es in Erinnerung habe, gab es da ein Problem früher mit einer Faser oder mit einer Naht, die nicht so hätte produziert werden können, wie du sie gerne produziert gehabt hättest im Hinblick auf Nachhaltigkeit, und dann war einfach quasi dein Ansatz im ersten Moment zu sagen, dann machen wir das jetzt nicht, anstatt quasi den Kundinnen vielleicht da was zu verkaufen, was, oder nur zu sagen, naja, es ist ja nur diese Naht.
Ja, also Jeans machen wir schon. Wir haben unsere erste Jeans letztes Jahr, glaube ich, rausgebracht. oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht. Time is a concept. Aber letztendlich verwenden wir bei den Jeans jetzt recyceltes Polyester, weil Tencel-Faser, die wir verwenden wollten für unsere Nähte, weil wir versuchen überall auf Polyester und konventionelle Synthetik zu verzichten. Das heißt, unsere Nähte sind nie aus Polyester oder Recycling-Polyester, sondern eigentlich immer aus Tencel oder Baumwolle. Der Supplier hat einfach ganz stark davon abgeraten, Tencel-Nähte zu verwenden, weil er gesagt hat, wenn da viel Druck drauf ist, wenn die Jeans richtig eng sitzt, wenn man sich hinsetzt, einen Squat macht, was auch immer, dann wird das reißen. Die andere Option war Baumwolle. Da gab es aber dann die Probleme, dass wir, das ist sehr, sehr technisch, aber manchmal muss man das vorher einfärben, später einfärben, da gab es dann Probleme mit dem Färben und mit den Mindestmengen, die wir abnehmen mussten und auch mit der Qualität von der Baumwolle bzw. Biobaumwolle, Gott zertifiziert. Am Ende des Tages haben wir uns jetzt für recyceltes Polyester entschieden, das ist eben unter Gott erlaubt, wir sind ja als Brand seit letztem Jahr auch Gott zertifiziert, haben uns dafür entschieden und haben dafür aber auch unseren Zero Polyester Claim von der Website entfernt. Das ursprüngliche Drama, das wir aber mit unserem Zero Polyester Claim hatten, da war die von der Jeans noch, hatten wir die Jeans noch gar nicht rausgebracht, da ging es darum, dass wir eigentlich alles mit Tencel-Nähten immer produziert haben, das auch in unseren ganzen Verträgen stand und so weiter und so fort, Tech-Packs, Tech-Sheets, die an die Factories gehen. Und eine Kundin dann uns geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich habe versucht, einen Teil von euch einzufärben und die Nähte haben nicht mitgefärbt. So, wenn aber die Nähte aus Baumwolle oder Tencel sind und der Stoff auch aus Tencel, Baumwolle, was auch immer, keine Synthetik, dann muss mit. Das alles zusammen färben, genau. Und wenn die Nähte nicht mitfärben, ist das ein Indikator, dass die halt aus einem anderen Material sind. Und dann haben wir das ins Labor geschickt. Turns out, wurden da recycelte Polyester verwendet. Und dann sind wir drauf gekommen, dass alle Produkte, die wir in der Türkei produziert haben, also von allen Suppliern, überall recyceltes Polyester drin war. Und es war über, ja, war eine unglückliche Kette an Missverständnissen. Und dann haben wir uns halt hinsetzen müssen und sagen so, ja, wir haben mich eigentlich angelogen. Also jetzt nicht absichtlich, aber wir haben mich halt angelogen, ja. So, und genau, dann habe ich mich halt hingesetzt und das der Community erklärt. Und das war jetzt auch wieder rückblickend. Ich mache ständig Dinge, von denen ich denke, dass sie mich zerstören und dann passiert genau das Gegenteil. Das war der erfolgreichste Post, den wir hier hatten. Der ging viral. Wir hatten irgendwie 17.000 Likes drauf. Alle Leute haben geschrieben, ist überhaupt kein Problem. Wir verzeihen euch, überhaupt nicht schlimm. Und die haben das so wertgeschätzt, dass wir einfach nur ehrlich waren, wo ich mir gedacht habe, das ist so das Bare Minimum, was man eigentlich seiner Kundin bieten sollte, nämlich, dass man einfach ehrlich ist.
Aber das ist man wahrscheinlich nicht mehr so gewohnt als Konsumentin, finde ich. Gerade bei vielen Modelabels, wo es halt eben darum geht, Kohle zu machen, ist das wahrscheinlich einfach nicht das oberste Credo.
Anscheinend, ja. Genau, und das war dann halt die beste Werbung für uns eigentlich am Ende, dieser Fehler, den wir gemacht haben, was auch irgendwie ironic war. Weil wir haben uns halt schrecklich, also ich habe mich wirklich schrecklich gefühlt. Wir haben halt diesen Claim dann gleich runtergenommen. Wir haben dann halt auch ein paar Wochen später noch so einen Update-Post gemacht und gesagt so, hey, das sind jetzt die Schritte, die wir weitergehen. Aber ja, das war halt so, wo ich mir gedacht habe, so fuck, boah. Also das ist halt, ich meine, wir sind draufgekommen selber, aber jetzt stell dir vor, eine Journalistin fährt in diese Factory, findet das raus, schreibt einen Artikel drüber. Das wäre halt mein Ende, so, der Shitstorm is real, so. Und das ist halt, glaube ich, so, ich trage einfach so viel Verantwortung und es ist so fragil und so wertvoll und ja.
Du bist ja einerseits als Madeleine oder als Daria Daria auf Social Media unterwegs und dann gibt's eben den Daria D-Kanal. Und das lässt sich ja nicht komplett voneinander loslösen, ist ja auch gar nicht Sinn der Sache. Wie gehst du damit um? Natürlich, wenn der Daria D-Kanal was postet, ist, glaube ich, sehr eindeutig, wer quasi Absenderin der Message ist. Aber wenn du als Madeleine was postest, dann kann das ja auch einmal sehr polarisieren. Ich denke jetzt zum Beispiel an deinen Abtreibungspost, der ja auch Leute in dein Profil zieht, die nicht unmittelbar deiner Community sind, sondern die da sind, um einfach einmal dagegen zu sein, um das jetzt vielleicht so schön milde auszudrücken. Lässt sich das ein bisschen trennen oder ist das gar nicht Sinn der Sache? Und wie gehst du damit um, wenn du quasi als Privatmadeleine mit Entscheidungen, die du einfach in deinem Privatleben triffst, wie gehst du mit diesen Entscheidungen um und wie beeinflussen die dann potenziell auch, was bei Daria D passiert?
Also, da stecken ja urviele Fragen drin, aber ich glaube, so grundsätzlich kann man sagen, so ganz trennen kann ich es nie. Es ist aus einem höchst persönlichen Thema alles entstanden. Ich spreche über höchst persönliche Themen auf meinem Kanal. Es lässt sich nie trennen und ja, durch einfach, wie es historisch gewachsen ist und auch die Inhalte, auch die Brand selber. Ich meine, meine beste Freundin aus der Schule ist meine Co-Geschäftsführung. Teilweise Leute, die wir geheiert haben, sind irgendwie aus dem Freundeskreis vorgeschlagen worden und haben super gepasst. Also ich glaube, so von den Inhalten her lässt sich's jetzt, wenn man so ganz technisch betrachtet, also ich habe quasi meine zwei Content-Days und dann mache ich halt an einem Tag Content für Daria D und am nächsten Tag Content für Daria Daria. Also da kann ich schon relativ gut trennen, aber es ist immer vermischt und auch die Entscheidungen beeinflussen sich gegenseitig. Also das ist schon alles ein großes Mischmasch.
Und was passiert mit der Marke oder was kann mit der Marke passieren, wenn du als Person eine Meinung vertrittst? Hast du das Gefühl, es kann Daria D positiv und negativ beeinflussen, wenn du dich jetzt, um aktuell zu bleiben, zu dem Iran äußerst, zu anderen weltpolitischen Geschehnissen, eben diesen Abtreibungspost machst? Schwappt das über?
Ja, aber gar nicht so arg, wie ich es mir immer dachte. Also es gibt zum Beispiel auch Personen, wenn ich die blockiere bei Daria Daria, dann schreiben sie auf Daria D Nachrichten oder Kommentare oder schreiben eine schlechte Google-Review oder keine Ahnung was. Aber es ist gar nicht so arg. Also ich glaube, der Tunnelblick ist bei diesen Rage-Kommentaren relativ eng und der Rache-Gedanke ist nicht bei allen so weit ausgeführt, dass sie dann versuchen, auf andere Kanäle noch zu gehen. Es gab schon immer wieder Posts, wo ich mich vielleicht politisch geäußert habe, aber ich glaube, dass halt die Basis so ähnlich ist und dass halt ganz, ganz viele, die bei Daria D einkaufen, ja dort einkaufen, weil sie diese Werte auch vertreten und weil es da eine Werteüberlappung gibt und sie gerade deshalb ja auch Brand gut finden und wir diesen Gerechtigkeitsgedanken, ich sage immer, alles, was ich mache, ist unter dem Schirm der Gerechtigkeit, den führen wir ja bei Daria D auf unternehmerischer Sicht weiter, aus privatwirtschaftlicher Sicht weiter und wir spenden ja auch, wir haben in den letzten Jahren 85.000 Euro gespendet, allein letztes Jahr habe ich mit Daria D und privat über 30.000 Euro gespendet. Also ich glaube, das wissen die Leute und deswegen sind sie auch da. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Und das ist ja so die Essenz, dass halt die Menschen an diese gerechte Welt glauben, an die ich auch glaube so. Und da geben wir uns halt die Hand.
Hast du das Gefühl, dass Marken heute überhaupt es sich noch leisten können, nicht politisch zu sein oder nicht Haltung ganz klar nach außen zu kommunizieren?
Ja, also ich glaube nicht, dass sie sollten. Ich meine, wenn man sich jede Verfassung auf der Welt anschaut, in so gut wie jeder Verfassung steht, dass wirtschaftliches Handeln dem Gemeinwohl zugutekommen sollen. Also die Idee hinter wirtschaftlichem Handeln ist verfassungstechnisch eigentlich, dass es dem Gemeinwohl was bringen soll. In Realität ist es ganz, ganz anders. Und viele Menschen scheint das nicht zu stören. Also ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das stört und die das Problem sehen. Und ganz, ganz viele sehen es halt, glaube ich, nicht so. Und also ja, sie können sich's leisten, sonst würde es ja nicht weiterhin funktionieren.
Du hast gerade gesagt, deine beste Freundin aus der Schulzeit, die Sophie, ist auch deine Geschäftspartnerin und eben auch Leute aus dem oder Bekanntenkreis sind im Unternehmen. Du hast ja quasi eigentlich solo gestartet, deine quasi Karriere, und hast dann das Team nach und nach aufgebaut. Wie gibst du Kontrolle ab, ohne die Vision zu verlieren oder immer darauf zu achten, dass quasi die Vision, du hast gerade gesagt, das Thema Gerechtigkeit steht ganz oben, das ist wahrscheinlich was im Unternehmen viel kommuniziert wird. Wie gibst du aber Kontrolle ab, ohne die Angst, das irgendwann zu verlieren oder zu verwässern?
Also ich glaube, über viele Dinge muss ich die Kontrolle am Ende haben, weil einfach mein Gesicht und mein Name dran hängt. Also ich glaube, es funktioniert einfach bei mir nicht so wie bei anderen Unternehmen, wo sich ein CEO einfach komplett abgrenzen kann von vielen Dingen, weil einfach ein höchstpersönliches Thema drin hängt, ich als Person drin hänge. Und ich hatte letztens ein Interview, wo so ein bisschen suggeriert wurde, so quasi, ja, so diese Idee von, man muss immer komplett die Kontrolle abgeben und sich komplett abgrenzen. Und das habe ich auch in der Therapie sehr lang vermittelt bekommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach nicht so ist. Ich habe einfach wirklich mich dafür entschieden, diese Verantwortung zu haben, das Vertrauen der Menschen zu haben und damit muss ich auch gut umgehen. Das heißt, für mich ist es eher eine Balance zwischen, wo ist es wichtig, die Kontrolle weiterhin zu haben, wo ist es wirklich wichtig, draufzuschauen. Ich kann es mir einfach nicht leisten, manche Dinge über mein eigenes Unternehmen nicht zu wissen. Punkt. So, ich muss diese Dinge wissen. Das Einzige, was ich machen kann, ist halt bei vielen Dingen zu sagen, hey, das sind die Dinge, die müssen wir wissen, um meinem Team zu vertrauen, dass sie das entsprechend kontrollieren so. Und es ist halt eine Mischung zwischen Vertrauen und Kontrolle so. Und ich glaube zum Beispiel unseren Factories vertrauen wir voll, aber durch das Vertrauen ist zum Beispiel auch rausgekommen, dass halt Recycled Polyester verwendet worden ist. Wir haben das nie ins Labor geschickt, weil wir ihnen halt vertraut haben so. Und das ist jetzt die Frage, kontrollierst du die dann auf Schritt und Tritt oder sagst du, Fehler sind manchmal menschlich und mit denen leben wir dann? So, und das ist halt, glaube ich, so diese Gratwanderung, die ich immer habe, dass ich sagen muss, was kann ich kontrollieren, was sollte ich kontrollieren, wo ist es wichtig, Kontrolle zu haben und wo kann ich es abgeben. Ich glaube, worin ich ganz gut bin, ist, dass ich nicht mehr micromanage. Also das mache ich im beruflichen Kontext. Ich bin relativ Also ich habe so eine gewisse Art von Perfektionismus wirklich abgelegt. Es gibt also wirklich Menschen, die so ganz, ganz krass perfektionistisch sind und das habe ich nicht. Also ich bin relativ pragmatisch und effizient in meiner Arbeit und ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn ich jetzt so richtig krankhaft perfektionistisch wäre, dann wäre es sehr, sehr schwierig. War zum Beispiel gestern auch in der Shirin David-Doku, die ich mir angeschaut habe, war auch ganz spannend, so zu sehen, wie viel Freude das dann auch nehmen kann, wenn man sehr perfektionistisch ist und wie es einen den Spaß raubt. Und ich glaube, ich habe immer noch genug Spaß dran und Freude und das ist gut.
Ich glaube auch, dass dieser Perfektionismus, auch wenn er oft so verkauft wird als was total Erstrebenswertes, einem selber ja viel mehr auffällt als dem Rest. Also ich glaube, diese, auch in der Dokumentation, finde ich, sieht man das auch schön, die Härte, die sie mit sich selbst an den Tag legt, glaube ich, würde jemandem im Publikum wahrscheinlich gar nicht so auffallen. Und eben, wie du sagst, und dann bleibt aber der Spaß auf der Strecke und somit ja auch, glaube ich, oft dann die Motivation oder es ist, glaube ich, bei mir zumindest, wenn mir was Spaß macht, einfacher mich zu motivieren als die Dinge, wo ich mir denke, puh, die gehören halt jetzt gemacht in irgendeiner Art und Weise.
Ja, und es ist lustig bei mir zum Beispiel, ich bin privat in Beziehungen, also in zwischenmenschlichen Beziehungen viel perfektionistischer so. Also ich habe zum Beispiel so oft das Gefühl so, dass ich eine schlechte Freundin bin oder irgendwie, also zwischenmenschlich irgendwie, dass ich Menschen im Stich lasse oder solche Sachen. Und das habe ich zum Beispiel bei meinem Produkt, bin ich wirklich an so einem Punkt angelangt, wo ich so pragmatisch bin und mir denke, okay, so, ich gebe wirklich schon alles und ich kann einfach nicht mehr geben und das passt so. Und natürlich ärgere ich mich wenn halt Fehler in Produktionen passieren, weil es gibt keine Branche, wo einfach jeden Tag mehr Fehler passieren und du wieder 300 Stück geliefert bekommen hast und wieder irgendwas nicht passt so. Aber da bin ich wirklich, glaube ich, schon, da habe ich eine gewisse Resilienz irgendwie auch aufgebaut und das hilft mir sehr. Und wie du sagst, die meisten Leute sehen nicht, ob der Rotton jetzt ein bisschen kühler rausgekommen ist oder ein bisschen wärmer so.
Du hättest ihn nur gern anders gehabt, aber am Ende des Tages
korrekt.
Passt das Produkt. Und du hast ja relativ viel neu anlernen müssen, glaube ich. Also ich glaube, durch diese Arbeit und durch dieses Wertesystem hast du wahrscheinlich schon viel Wissen gehabt, aber es ist, glaube ich, ein Unterschied zu sagen, ich lese dann Sustainability von einem Report von einem Unternehmen und überlege, dann arbeite ich mit denen und arbeite ich nicht mit denen. Oder wirklich ein Unternehmen aufzubauen, wo man Lieferantinnen finden muss, wo man wirklich Seiten über Seiten an Zusammensetzungen, Verträgen, pipapo lesen muss. Hast du das Gefühl, es war fachlich schwieriger, dieses Unternehmen aufzubauen oder tatsächlich als Führungskraft? Weil 10 Leute zu führen, finde ich, ist auch kein Schaß.
Also kein Schaß. Es ist eine urgute Frage und es ist beides sau schwierig, aber es ist wirklich das Produkt selber, was für uns alle am schwierigsten ist. Also es sind so viele Menschen involviert in so einer Wertschöpfungskette. The technical part of it, also das Sourcing, das Produktionsmanagement, das Ordermanagement, die Logistik, das Aufbau der ganzen eben Wertschöpfungskette, wie du am Anfang schon gesagt hast, das Stockmanagement, gebundenes Kapital zu haben. Es ist eine Industrie, in der liquide Mittel sehr, sehr wichtig sind, weil man immer in Vorleistung geht. Gleichzeitig hat man immer sehr viel gebundenes Kapital, wenn eine Saison schlecht gelaufen ist und das einfach liegt. Gleichzeitig dann aber auch zu sagen, naja, um Stock abzubauen, müssen wir halt mehr Sales machen. Wenn wir mehr Sales machen, dann machen wir uns die Brand auch irgendwo ein bisschen kaputt oder verlieren das Vertrauen der Kundin. Diese Gratwanderungen jeden Tag könnte man irgendwas auf der Website optimieren, irgendwelche Bundles anbieten, irgendwelche technischen Optimierungen, Reviews einbauen, Conversions optimieren. Jetzt machen wir gerade eine große Ad-Kampagne, weil wir einfach sehr viel Stock vom letzten Jahr übrig haben, weil letztes Jahr einfach scheiße gelaufen ist. Also diese ganzen Sachen sind wirklich so very overwhelming at times. Und dann natürlich auch so das Team zu leiten, wobei ich da auch sagen muss, da bin ich sehr wenig involviert. Das macht die Sophie sehr, also den Lead mit dem Team, der liegt klar bei der Sophie. Und sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Sie kann das auch, sie hat das in ihrem Agenturjob früher gemacht. Bei mir liegt wirklich eher so die Vision. Also ich bin so klar die Visionärin im Unternehmen und die Sophie ist sehr stark diese leitende Kraft, was das Team angeht und so diese Vogelperspektive von allem und sie kann das auch sehr, sehr gut.
Das klingt für mich aber eigentlich klar nach A, priorisieren, was ist quasi, was sind die nächsten wichtigsten Schritte, weil du gerade gesagt hast, machen könnte man den ganzen Tag was und man könnte jeden Post 10-mal überarbeiten und die Website da und dort, aber auch nach Kompetenzbereichen zu arbeiten. Wer kann was gut?
Voll. Also nach Kompetenzbereichen zu arbeiten. Und ich meine, wir haben schon diese klassische Start-up-Struktur, wo halt jede Person irgendwie drei Rollen erfüllt. Also wir können es uns einfach nicht leisten, eine Person mit einem guten Gehalt einzustellen, die ein sehr spitzes, nischiges Profil erfüllt und mehr nicht. Sondern so bei uns müssen alle so ein bisschen in verschiedene Bereiche mitmachen. Also zum Beispiel auch die Nadine, unsere Shop-Managerin, die hat jetzt angefangen, quasi auch, die ist jetzt in allen Design-Meetings dabei, die ist bei allen Fotoproduktionen dabei, die macht jetzt auch viel so Orga-Admin-Sachen im ganzen Order-Management-Bereich. So. Das überlappt sich alles so ein bisschen, aber es ist, wie du sagst, es ist ganz stark priorisieren und nach Kompetenzen arbeiten, wobei halt uns auch viele Kompetenzen klar fehlen. Also wir haben halt im Team, in der oberen Führung, haben wir keine Person, die einschlägige Berufserfahrung im Fashion-Bereich hat. So. Und das haben wir jetzt schon oft gesucht. Ist lokal sehr, sehr schwierig zu finden in Wien. Also international findest du da viele Leute, vor allem in Deutschland. Aber in Wien gibt es diese Personen nicht.
Es gibt ja mittlerweile jetzt schon einige CreatorInnen, die Unternehmen aufgebaut haben. Einige mit Modelabels, einige in anderen Bereichen. Glaubst du, ist es der Wunsch, sowas zu machen, kommt aus, hey, ich habe die Reichweite, ich kann mit der arbeiten oder ich möchte größer werden? Oder ist es die Angst, dass irgendwann das Creatortum wegfällt?
Boah, also ich glaube, die Motive sind vielschichtig. Ich glaube, für viele ist es, viele wollen einfach irgendwie eine Wachstumskurve hinlegen im Sinne von Personal Growth, im Sinne von, ich will mal was Neues probieren, im Sinne von, ich habe es jetzt satt, nur die Influencerin zu sein. Für viele ist es sicher eine strategische Entscheidung. Also ich glaube, die Motive sind sehr, sehr vielschichtig und finde ich auch alles legitim irgendwo.
Gibt es aber so einen Tipp oder einen Gedanken, den du allen mitgeben könntest, so wo du das selber schon einmal durchgemacht hast, von Creatorin zu Unternehmerin werden? Von Creatorin sind ja auch Unternehmerin, aber ein neues Business aufzubauen?
Ja, also das hört sich jetzt so platt an, aber ich glaube, so ein Produkt, das man macht, das muss halt Purpose haben so. Und ich glaube, viele denken sich so, ja, was könnte ich für ein Produkt machen? Und dann machen sie irgendein Produkt so. Und ich denke mir halt so, ja, also es sollte halt ein Produkt sein, zu dem du einen Bezug hast, ein Produkt, zu dem du viel sagen kannst. Ich finde es gut, wenn es so spitz wie möglich ist, also so nischig wie möglich, weil ich glaube, viele sagen dann einfach, ich mache eine Fashion-Brand so. Aber es gibt 1 Million Fashion-Brands. So, warum braucht es jetzt genau deine Fashion-Brand noch? Hast du ein besonderes Konzept? Löst es irgendein spezielles Problem so? Und dann glaube ich auch, ganz vorsichtig und klug vorzugehen, wie man das vermarktet. Also ich sehe das oft bei Influencer-Brands, dass sie dann auf den Markt gehen und halt zum Beispiel eine Crowd bedienen, die zum Beispiel jetzt nicht der Influencerin folgt, weil sie Luxus-Content macht, so. Und dann aber ein Produkt rausbringt, das halt so preislich zum Beispiel im Luxussegment zu verorten ist. Und das finde ich halt immer ein bisschen tone-deaf. Also ich glaube, man muss immer schauen, so wo steht die Community im Leben finanziell und zu sagen irgendwie, man macht dann irgendwie ein Produkt, das 600 Euro kostet, so, und im Alltag trägt man aber irgendwie nur Sachen, die 80 Euro kosten, das passt dann halt einfach nicht zusammen, aus. So. Und auch, ich finde halt dann wirklich klug damit umzugehen, wie, was passiert, wenn Kritik kommt, was passiert, wenn Fragen zum Produkt kommen, kann ich zu diesem Produkt, wenn ich um 4 Uhr nachts aufgeweckt werde, alles genau beantworten oder gebe ich das in die Hände von irgendwelchen fremden Leuten und wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, keine Ahnung, muss ich wen anderen fragen. Also ich glaube, so diese Tiefe und diese vielen Schichten, die es da zu beachten gibt, dass man die auch wirklich beachtet, weil sonst kann es sehr schnell in die falsche Richtung losgehen.
Also nicht davon auszugehen, nur weil ich eine Community und eine Reichweite habe, wird mein Produkt quasi sowieso gekauft, weil die Leute kennen und mögen mich, sondern im Idealfall ein Produkt zu finden, aus der Leidenschaft heraus vielleicht zu gründen oder aus dem Need oder aus der Problemlösung und nicht, ich möchte eine Marke gründen und suche dann ein Produkt, das vielleicht dazu passt und dann hoffe ich, dass es ausverkauft ist.
Ja, voll. Und eben, wie du sagst, zu denken so, dass es sich halt einfach so verkauft so. Also man muss dieses Vertrauen der Kundin jedes Mal neu gewinnen so. Und ich glaube, man darf da halt auch nicht, ich weiß nicht, ob faul das richtige Wort ist, aber man darf sich bequem. Halt, glaube ich, nicht bequem. Ja, man darf sich nicht den bequemen Weg, glaube ich, da wählen. Weil ich glaube, wirklich so stark, wenn eine Community auch ist, dieses Vertrauen kann schnell weg sein. Das ist wie in jeder Privatbeziehung auch, also eine Ehe, eine sehr gute Freundschaft, Beziehung zu den Eltern, keine Ahnung. Das kann auch schnell weg sein. So natürlich bröckelt es vielleicht mal hier und da, bis es dann zu dem großen Ding kommt. Aber wenn man sich irgendwie so ein paar Fauxpas erlaubt hat und dann irgendwie sich da die Kundin komplett verarscht vorkommt, dann
ist sie weg.
Ist es vorbei, ist sie weg. Und ich glaube, das ist halt, ich denke mir halt immer so, die arbeiten halt für dieses Geld richtig hart so. Und wenn sie diesen Pulli von uns kriegt und dann ist der enttäuschend, dann wäre ich halt richtig sauer so. Und ich verstehe das. Also ich verstehe das einfach, dass die Kundin hart für dieses Geld arbeitet und es meine Aufgabe ist, ihr was anzubieten, was passt, wo sie halt nicht umsonst dafür gearbeitet hat. So jetzt ganz blöd ausgedrückt oder ganz einfach ausgedrückt.
Das hast du schön gesagt. Da kommen wir auch schon zur letzten Frage. In einem Satz, was ist für dich heute Erfolg?
Erfolg ist für mich, wenn ich mich am Ende des Tages in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ich finde, ich habe das gut gemacht und ich kann mich noch in den Spiegel schauen und einschlafen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Das ist ein schöner Abschlusssatz. Danke, Madeleine, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch.
Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.